sich bezogen auf den ganzen Text von die Kritik, nicht auf der letzte, nur auf der letzte Punkt oder auf den letzten Abschnitt. Das ist am Ende nicht schlecht. Aber vielleicht zwei Kommentare. Ein Kommentar zu dieser performativen Theorie und zweiter Kommentar zu diesem letzten Abschnitt. Also mit performativer Theorie ist es so, oder Sprechakttheorie, dass damit der performative Sprechakt überhaupt gelingen kann, muss sozusagen die performative Situation zunächst einmal vorgegeben werden. Ja, zum Beispiel, ich sage, das ist das Beispiel von Austin, das diese Theorie, Sprechakttheorie vorgeschlagen hat. Ich sage, ich erkläre sozusagen die Souveränität eines Staates, ich weiß nicht, Südafrika, ich habe sozusagen den Namen vergessen. Also wenn man das hier sagt, ist es zwar ein Sprechakt, hat aber keine Wirkung. Wenn man dann sagt, dass zum Beispiel als neu gewählter Präsident einer konstituierenden Versammlung des Volkes der Südafrika in einem Akt der Souveränitätserklärung unterschreibt gleichzeitig die Verfassung, dann ist der Akt gelungen. Das heißt, wir müssen so eine Situation veranstalten, ja, so einen Kontext veranstalten, so einen institutionellen Rahmen veranstalten, in dem eine gewisse sprachliche Handlung dann eingeschrieben wird, eben als Handlung, nicht als beschreibender Satz, als Handlung, in einem Gesamthandelssystem, zu dem auch gehören alle diese Rituale, ja, dass man die Leute versammelt, dass sie sitzen, dass sie gewählt werden, ja, das ganze Apparatur, das Zentralapparatur. Und innerhalb dieses ganzen Systems, wenn man sagt, ich erkläre Südafrika für souverän, dann wird sie wirklich souverän. Wenn man das nicht tut, passiert nichts. Nun, die Aussagen der rein praktischen Vernunft, die einen normativen Charakter haben, dass die Kant schaltet, Kant jetzt thematisiert, also diese Befehle, die uns erteilt werden, da fragt man sich, sind sie tatsächlich performative Akte oder nicht? Oder sind sozusagen die Sprache des Wahnsinnigen. Und da haben wir große Schwierigkeiten, weil wir wissen nicht, was der metaphysische Dienst zur Metaphysik ist. Wir haben sozusagen diese Metaphysik nicht aufgebaut. Sie ist kein Handlungsraum. Wir wissen nicht, wie gut er aussieht, wie reich gut es aussieht und so weiter. Das ist alles nicht veranstaltet. Ja. Das ist einfach nicht als eine Handlungseinheit da. Wir können uns sicherlich denken, Reich Gottes als so ein Südafrika, nicht wahr? Und sagen, hiermit erkläre ich Reich Gottes für souverän und metaphysisch herrschend. Aber irgendwie sind wir uns nicht sicher, dass diese Aussage greift. Ja. Und so. Das war Kritik nicht an sie sicherlich, sondern an diese Theorie. Die haben sie wahrscheinlich irgendwo gelesen. Und das ist die Gefahr der sogenannten Sekundärliteratur. Das Primär, das Problem bei der Sekundärliteratur, dass sie immer vorgibt, über einen Autor zu schreiben wie Kant, im Grunde aber immer eine Primärliteratur gibt, ist ja, das heißt, bringt sie auf diesen indirekten Wege die Ansichten des Autors zur Sprache. Es gibt sozusagen diese Illusion der Sekundärliteratur, es gibt diese Illusion, dass es in der Philosophie so etwas gibt wie ein Text über einen Autor. Es gibt sowas nicht. Es gibt immer Selbstverständnis dessen, der den Text geschrieben hat. Also eine eigene philosophische Ansicht. Und ich finde, dass der Autor diese Analogie kein besonders scharfer Gefühl hat. Verfügung steht, dass diese Befehle immer stumm sind. Ja, die sind sozusagen wortlos und sie sind in diesem Sinne mystisch. Ja, sie können entweder weder vernommen werden noch ausgesprochen werden, sondern man handelt auf eine gewisse Weise, ja, ohne zu wissen, ja, ohne einen Befehl zu bekommen oder überhaupt darauf zu reagieren. Bei Kant ist es anders. Bei Kant sind die Befehle da. In diesem Sinne, sie ist eher sprechhaft. Sind die Befehle da? Das heißt, Kant hört so etwas wie: Verrate nicht deine Freunde, ja, und, ja, lüge nicht. Ja, solche Sätze klingen in seinem Ohr. Solche Sätze klingen zum Beispiel nicht im Ohr von Wittgenstein, weil er findet, dass solche Sätze gibt es ja nicht. Kann keine institutionelle Kraft und keinen Sinn. Er tut das einfach nicht. Ja. Er verrät halt seine Freunde nicht. Ja. Oder lügt nicht. Aber andere zum Beispiel lügt. Ja. Und da kann man sagen, ja, die Welt des Lügners unterscheidet sich von der Welt des Nicht-Lügners. Was heißt, die haben unterschiedliche Götter, ja, oder sie leben in unterschiedlichen Welten. Aber diese allgemeine Sprechsituation, die mir erlaubt hätte, sozusagen diese Befehle zu vernehmen und sie zu formulieren, sie wiederzugeben, die gibt es ja nach Wittgenstein, dementsprechend auch aus dem Schülermann nicht. Die gibt es ja bei.
Ja, eben, also ich habe das nicht aus einer Sekundärliteratur, sondern ich beschäftige mich in einem anderen Feld mit Performance und dachte einfach, weil irgendwann kommt man an die Frage und fragt sich, warum das postuliert und ja. in welchem Modell funktioniert es. Und Kant begründet damit ja eigentlich also so die Rechtfertigung des moralischen Imperativs, weil der ja eben, also es ist ja, der resultiert ja eben aus dieser Spannung zwischen Empirie und Theorie. Ja. Und wenn ich jetzt die Kritik der praktischen Vernunft lese, dann spricht das Postulat ja schon zu mir.
Ja,
also,
das.
Es hat keinen performativen Gehalt, meinst du?
Ja, das spricht schon. Ja. Sie spricht schon. Die praktische Vernunft spricht schon. Die Frage ist aber, ob wir so etwas wie eine institutionalisierte, eine pragmatische Handelszusammenhang herstellen können. Ja, das heißt, ob wir in der Situation sind, also die Frage ist, wer spricht und wer hört. Ja. Und das ist genauso im letzten Teil gibt es diese Figur, nicht wahr? Achtung vor sich selbst. Das ist die zentrale Figur. Und im Grunde diese Achtung vor sich selbst ist eine Figur, die explizit bei Kant so etwas wie Selbsterkenntnis ausschließt. Er sagt, der Mensch kann sich, wenn er beginnt, sich empirisch zu erkennen, nicht wahr? Er merkt, eben alle diese konstitutive, institutionelle, pragmatische, empirische Aspekte seines Denkens. Ja, er merkt, dass er zum Beispiel in der Zeit denkt. Das ist das Erste. Dass eins aus dem anderen folgt. Dass seine Gedanken und so weiter eine gewisse Form haben, eine gewisse sprachliche Form haben. Ja, auch, ja, und so weiter. Das sind alle empirische Bedingungen. Es fragt er sich, diese alle empirischen Bedingungen, inwieweit stehen sie in einem Zusammenhang mit diesen Befehlen, die man kriegt? Das heißt, ist es dieser pragmatische, institutionelle, empirische Zusammenhang, der diese Befehle erteilen und Befehle wahrnehmen, überhaupt ermöglicht? Und er sagt, nein, ja. Er sagt, es gibt in uns diese Vernunft. Und diese Vernunft ist ja nicht draußen, ja, sondern in uns. Und diese Vernunft bringt mit sich diese Struktur Gott, Wahrheit und Sterblichkeit. Die ist unzeitlich. Sie ist nicht räumlich. Also bildet kein Handlungszusammenhang mehr. Sondern sie ist etwas, wovor ich die Achtung habe. Und ich habe die Achtung, weil ich mich selbst nicht erkennen kann. Das ist das Grundprinzip. Das kennt ihr eigentlich schon denken. Das ist die Unmöglichkeit der Selbsterkennung. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin frei. Wenn ich sage, ich bin vielleicht mein Seligzustand und so weiter und so fort. Ich handle so und so aus diesem oder jenem Grund. Das ist alles falsch. Weil im Grunde meiner selbst gibt es diese Dimension der Vernunft, der reinen Vernunft, der reinen praktischen Vernunft. Und die ist für mich unzugänglich. Ja, das heißt, die Situation, in der ich mich befinde, ist die Situation Befehls, nicht Befehlsgebens. Ja, wie die klassische Sprechtheorie. Sondern eines Hörers, ja, von jemandem, der diese Befehle bekommt. Es ist eher, wie wenn man zu einem Prophet kommt, ja, oder so. Oder, das ist eine religiöse Situation, ist, wenn man in die Kirche kommt, wenn man zum Orakel von Delphi kommt. Ja. Orakel von Delphi ist verborgen, ja, man kann. Und man kann sich in diese Situation auch nicht versetzen. Ja, das heißt, man kann nicht eine Sprechsituation organisieren, wo man diese Sprechakte vollzieht. Ich bin nicht das Subjekt dieser Sprechakte, sondern ich bin nur derjenige, der mich selbst so wie eine Grube sieht von Delphi. Ich bin selbst für mich ein Geheimnis. Es gibt in mir etwas verborgen. Und das, was in mir verborgen ist, ist eben diese absolute Freiheit, die für mich selbst unzugänglich ist. Und sie erteilt mir diese Befehle. Das heißt, die Situation, in der ich mich befinde, ist eine grundsätzlich passive. Es ist eben keine Handelssituation oder performative Situation, sondern es ist eine Situation der puren Passivität und Wahrnehmung. Es ist interessant, dass der praktische Vernunft, eben, Sie haben es von Anfang an gesagt, in der Tat ist es so, bei Kant im Grunde der Zustand einer absoluten Passivität ist. Die praktische Vernunft, also mein Bezug zu der praktischen Vernunft, in ein rein Passiver. Es ist schon deswegen rein Passiver, weil wenn ich beginne tatsächlich zu handeln, also gesellschaftlich zu handeln, politisch zu handeln und so weiter, muss ich bis zu einem gewissen Grad aufhören, auf die praktische Vernunft überhaupt zu hören, ja, und ihr zu folgen. Weil der praktische Vernunft zu folgen, also der Pflicht zu folgen oder der Achtung zu folgen, wäre sehr oft unklug, ja, sagt Kant. Ein kluger Mensch rechnet mit den Konsequenzen, ein kluger Mensch rechnet mit gewissen Bedingungen, eben institutionellen, politischen, realen, materiellen Bedingungen seines Handels und bekommt Befehle und führt Entscheidungen aus in einer endlichen Situation. Und das ist der Bruch. Er da sagt, wir leben in einer endlichen Zeit. In einer endlichen Zeit müssen wir im Grunde klug sein. Ja, wir müssen sozusagen endlich handeln und mit ähnlichen Konsequenzen rechnen. Aber wir sind teilhaftig in einer unendlichen Zeit, in der Idee einer absoluten Freiheit, die sich aber niemals in der endlichen Zeit realisiert, sondern nur in unendlicher Zeit. Deswegen ist unsere Seele auch unsterblich. Sie ist unsterblich, weil sie imstande ist, sich zu einer solchen Freiheit zu verhalten, die sich nur in einer unendlichen Zeit realisieren lassen. Wir können aber an dieser Zeit nicht empirisch partizipieren. Wir können nur achten uns selbst und andere Menschen, sobald sie als Subjekte sind, einer solchen Das heißt sozusagen, wenn man spät auch theoretisch argumentieren soll, und das kann man immer sicherlich, dann würde ich eher sagen, unsere allgemeine Lage ist eine Lage des Versagens. Eine Lage des Versagens in Bezug auf jede institutionelle Handlung. Ja. Das heißt, ich kann immer sozusagen funktionieren, ich kann immer etwas erreichen wollen, aber irgendwann hört das auf. Ja. Irgendwann versage ich, weil irgendwann weiß ich, dass es ein Ziel gibt. Und ich weiß, dass es dieses Ziel gibt. Ja. Zum Beispiel, dass alle glücklich sind, alle gesund sind, ich handle immer richtig und so weiter und so fort. Diese sind aber in dieser Welt einfach nicht realisierbar. Es gibt dafür überhaupt kein Mittel. Es gibt dafür keine Zeit. Es gibt dafür keinen Mechanismus der Realisierbarkeit. Trotzdem, da ich diese Idee habe, ich habe diese Ideen des absoluten Glücks, der absoluten Utopie, des reinen Friedens, ja, der reinen Ehrlichkeit und so weiter und so fort. Ich muss irgendwie mich verhalten in Bezug auf diesen Zustand. Und der Bezug und dieses Verhalten ist das Verhalten des Eingestehens des eigenen Scheiterns, des eigenen Unvermögens und der eigenen tiefen Unzulänglichkeit, ja, in Bezug auf diese Situation. Nur ist es so, dann entsteht daraus eine gewisse, wie soll man sagen, eine gewisse Modestie, eine gewisse Unsicherheit, eine gewisse Vorsichtigkeit in Bezug auf dich selbst in erster Linie, auf die anderen. So wie eine Selbstermächtigung, ja, kann nicht stattfinden. Ja. So wie bei Herr Hitler einfach. Man kann sich selbst nicht ermächtigen, weil man sich selbst nicht beherrscht. Und zwar beherrscht man nicht seine Leidenschaften oder was auch immer. Gerade beherrscht man nicht die Vernunft in sich selbst. Das ist etwas, was man nicht beherrscht. Weil man ist als innerweltliches Wesen endlich und empirisch. Und das ist für die Beherrschung der Vernunft, der praktischen Vernunft, zu wenig. Also kann ich mich gar nicht in eine Situation eines Befehlerteilens sogar in Bezug auf mich selbst versetzen. Ich kann nicht sagen, jetzt beherrsche ich mich selbst. Jetzt bin ich ein Übermensch, ja, der dazu gekommen ist, mir selbst Befehle zu erteilen. Diese Situation gibt es nicht. Ich bin immer als empirisches Wesen dazu verdammt, die Befehle nur zu bekommen von außen. Auch wenn dieses Außen das Innerste meiner selbst ist. Ja. Es ist immer noch für mich das Äußere. Deswegen diese berühmte Analogie, ja, zwischen Gesetz in mir, ja, und der Sterne über mich. Ja. Das ist der Ende, ja, nicht wahr? Die Kritik, wo Kant sagt, es gibt zwei Arten der Achtung. Das ist die Achtung vor den Sternen und das ist die Achtung vor sich selbst. Und dann begründet er das und damit endet das Zitat. Also wenn man Kant zitiert, also diese Stelle, zitiert man das sozusagen, wenn man denkt, Kant ist stolz hier auf den Menschen, der sozusagen die Sterne anblicken kann, das ist sehr, sehr oft verbreitet, und auch auf sich selbst stolz. Nun, was Kant aber dazu schreibt, ist was ganz anderes. Ja. Er sagt, warum achte ich die Sterne? Ich achte die Sterne, weil ich weiß, dass ich sie nicht erreichen kann. Dass es einfach zu viele gibt. Es gibt Welten und Welten und Welten und Welten, sie sind unerreicht. Und ich achte, und nur diese Achtung entartet sich, also dort, wo man beginnt, Sterne zu deuten. Ja, dort erst. Und so achte ich mich selbst, weil ich für mich selbst unerreichbar bin. an dem Moment, an dem ich beginne, mich selbst zu deuten, und zwar eben meine eigene Vernunft zu deuten, komme ich wieder zu Aberglauben. Dann denke ich, es gibt so etwas wie Gott und so weiter real, und es gibt so etwas wie Pflicht und so weiter real, es gibt das alles real. Das heißt, ich kann Ihrer Sprechakttheorie schon zustimmen, aber sozusagen als eine spezifische Sprechakttheorie, das heißt ein spezifischer Kontext, in dem ich sozusagen keine institutionelle Ermächtigung zum Sprechen bekomme, sondern ermächtigt ist nur der andere, wenn man will. Auch wenn ich, dass man mein Inneres ist oder Innerstes ist. Und ich bin nur der Befehlsempfänger. Und zwar ein unglücklicher Befehlsempfänger, weil ich sie nicht einmal ausführen kann. Nicht nur kann ich die Befehle nicht erteilen, ich kann es nicht einmal ausführen. Und nicht, weil ich schlechter Mensch bin, sondern weil ich endliche Zeit lebe und Befehle sind unendlich und in endlicher Zeit nicht ausführen. Das heißt, ich bin jemand, der tatsächlich in einer ausweglosen Lage sich befindet, ja, in Bezug auf die praktische Vernunft. Das ist das, was Hegel verächtlich als das unglückliche Bewusstsein, ja, ich glaube, später beschreibt. Ich bin in, und auch dann wieder positiv, Kierkegaard, als Unglücksein, Unglücklichster ist das, was das höchste Wesen ist, der Unglücklichste. Der Unglücklichste ist sozusagen der Sprechsituation des absoluten Unglücks, ja, oder des absoluten Scheiters. Ich die wurde für, übrigens schön beschrieben von Bataille, ein sehr großer Soziologe, der dafür hatte. Er hat gesagt, ja, selbstverständlich, Mensch muss kapitulieren. Ja, der Mensch ist ein Wesen, das nur das eine kann. Es kapituliert, ja, aber es ist nichts erreicht in der Welt. Nun aber, warum beschwöre ich ständig Sexualität und Begehren und vitale Kräfte und das alles? Weil ich habe keine Achtung vor ihnen. Und es ist besser für einen Menschen, vor etwas zu kapitulieren, wovon er keine Achtung hat, als vor etwas, das es noch zusätzlich achtet. Und das ist die subtilste Polemik gegen Kant, würde ich sagen, die man noch formulieren kann. Das heißt, wenn schon sowieso kapitulieren, dann lieber sich jemandem zu ergeben, den man verachtet, und nicht jemandem achtet. Das gibt sozusagen, da ist der Sturz weniger verletzt. Das zeigt, dass Bataille sozusagen eine viel schonendere, sozusagen, das scheint so ein radikaler Denker zu sein, ist aber viel schonender gegen den Menschen als Kant. Bei Kant formuliert das Programm oder der sozusagen institutionelle Rahmen für eine Sprechsituation und so weiter, eine totale Niederlage, eine totale Kapitulation. Das Einzige, was man Mensch als Sprechakt überhaupt sagen kann, ist, hiermit erkläre ich mich als endgültig sozusagen, endgültige und bedingungslose Kapitulation. Das ist das Ende der Geschichte.
Aber Kant zeigt eigentlich immer nur genau die andere Seite, weil also sie sagen immer, ja, dann kapituliert man vor der Vernunft eigentlich, die man nie ganz ergreifen kann. Und Kant macht immer mehr Werbung und sagt mir, nee, das ist eigentlich ganz toll. Weil Kant sagt ja immer, dass man eigentlich erhoben wird, wenn man spürt, dass man von der Vernunft ergriffen wird, von der man zwar ergriffen wird und die man nicht kontrollieren kann, aber das wäre ein ergreifendes Gefühl, also ein positiv ergreifendes Gefühl und kein negatives Gefühl. Das Negative wäre ja eher, wenn man spüren würde, die Vernunft wäre nicht da und man wäre ja nur endlich. Und das ist gerade ja das Positive, von der Vernunft ergriffen zu werden, weil man ja spürt, dass man
Ergriffen ist da nicht, ja. Ergriffen nicht in dem Sinne, dass er sich durch die Vernunft ermächtigt fühlt, sondern es ist so, dass eine absolute Kapitulation von der Vernunft ist eben das, was, oder absolute Kapitulation vor sich selbst, ja, das dann eben, als Träger der Vernunft, ist etwas, was sozusagen die Philosophen die größte Freude bereitet. Ja. Weil der Philosoph ist jemand, der, ja, es gibt sozusagen im Leben ist Wettbewerb, ja, das Leben ist Wettbewerb. Und Philosophie ist Wettbewerb mit der Kapitulation. Und das ist ihre eigene. Weil alle anderen wollen gewinnen. Also der Krieger wird gewinnen, der Unternehmer wird gewinnen, der Künstler wird gewinnen, Schriftsteller wird gewinnen. Alle wollen gewinnen. Nur der Philosoph im Grunde, oder und Künstler, insofern eine philosophische Position übernimmt, oder Schriftsteller, insofern eine philosophische Position übernimmt, wie Kafka. Freut sich nur bei einer totalen Niederlage. Sozusagen der Grad der Niederlage ist der Grad des Sieges. Weil, und zwar eben aus dem Grund her sicherlich. Weil wenn man sozusagen vor einer Kraft kapituliert, die absolut ist, ja, ist man im Absoluten. Ja. Und wenn man relativ siegt, ist man im Relativen. Ich weiß nicht, ob ich habe mal erzählt, also das gehört habe, diese Geschichte von der Deutschen, von der Russen Zweiten Weltkrieg in Gefangenschaft genommen. Habe es nicht erzählt. die Geschichte kommt von Dieter Henrich, ja, der Professor für Philosophie an München Universität. Und ein profunder Hegel, genau. Ich musste, als ich nach Deutschland kam, meine Scheine machen. Als Voraussetzung für die Promotion. Also vier Scheine und ich habe zwei Scheine gemacht. Und irgendwie hat er mich gemocht und mal immer wieder eingeladen zu messen. Und manchmal so eine Geschichte erzählte mich, die wirklich beeindruckt war. Nämlich, wie soll ich Ihnen erklären, wie ich die Philosophie sehe? Ich sehe es so, ich erzähle Ihnen folgende Geschichte, das erzähle ich auch. Ich hatte so einen Freund und er war im Krieg, ja, im Zweiten Weltkrieg, Ostfront. Und er hatte immer so einen Traum, es ist im Wald mit einer Lichtung. Und da kommen Russen, ja, nicht wahr, so eine Uniform, richten ihre Gewehre auf ihn und dann müssen sie ihn erschießen und dann wacht er auf. Ja, und er hatte mehrmals jede Nacht das Traum. Und die kommen alle aus dem Wald. Ja. Und das dauerte. Also, er hatte alle möglichen Therapien gemacht und alles Mögliche. Es hat nicht gewirkt und hat sozusagen zum besten Psychoanalytiker gegangen und er hat auf sich neuesten Methoden, auch therapeutischer und pharmazeutischer Methoden, nichts hat das gefunden. Und dann irgendwann passiert etwas, was ihn völlig verändert. Zwar für alle Mal. Nämlich, er schläft ein und dann findet sich wieder die gleiche Lichtung, ja, und die gleiche Szene, da kommen von allen Seiten Russen mit ihren Gewehren, irgendwas in der Form. Und plötzlich versteht er, dass es etwas sehr Seltsames passiert. Sie richten nicht Gewehre gegen ihn, sondern beachten ihn überhaupt nicht. Ja, jetzt gehen es vor allem vorbei. Und er wundert sich total, was ist passiert, schaut sich selbst an und sieht, er ist in der russischen Uniform, nicht in der deutschen. Da wacht er auf und ist völlig geheilt. Und da sagt er natürlich eigentlich, das ist die Philosophie. Man muss immer überlauschen. Das ist, wenn man in einer Übermacht, und zwar absoluten Übermacht, konfrontiert ist, Also sofort mal auf. Das ist. man muss ja aber wissen, ja, was mit absoluter Übermacht ist. Ja, was absolut übermacht. Diesmal war es Jungs, aber es kann eben reine praktische Vernunft sein oder was auch immer. Aber wenn man mit einer, das kann kurz sein, das kann sachen sein, das kann alles sein, ja, aber wenn man sieht, es ist eine absolute Macht, man soll sich mit ihr identifiziert sein, man soll nicht dagegen kämpfen. Dagegen zu kämpfen ist keine philosophische Frage. Der Philosoph ist immer sozusagen, nimmt die Position oder nimmt die Haltung dessen, was in Vernichtung geht. Er ist sozusagen immer in einer, für sich immer innerer Komplizenschaft mit allem, was ihn bedroht und die Menschen bedroht und ihn als Menschen bedroht und ihn als Menschen vernichtet und bringt. Ja? Also wenn er wie Heidegger denkt, dass es die Zeit ist, die Aufgabe der Menschen durch sein Gebirg umbringt, dann besingt er die Zeit, ja, und findet seinen Frieden mit der Zeit. Und wenn er denkt, dass es Begehren ist oder Liebe ist, ja, dann besingt er die Liebe und so weiter. Also im Grunde die tiefe Philosophie besteht, wenn er denkt, dass es Vernunft ist, was den Menschen vernichtet, wie Kant es denkt, dann entspricht es mit der Vernunft. Das heißt, manifiziert und wird ergriffen, ja, wird in Gefangenschaft gebracht, ja, und ändert sozusagen seine eigene Uniform. Wenn er wirklich spürt, dass es den Menschen feindlich ist. Philosophie ist grundsätzlich menschenfeindlich. Oder selbstfeindlich. Ja, also mir selbst als Menschen gegenüber bin ich auch feindlich. Weil die Philosophie spürt sehr deutlich, also das heißt Philosophie, die Kultur, spürt sehr deutlich diese innere Vergeblichkeit, ja, grundsätzliche Vergeblichkeit eines jeden Kampfes, ja, eines jeden Widerstands. Man kann das bewundern, wenn man sieht, wie ein Widerstand geleistet wird, man kann sozusagen das beschreiben und so weiter, man kann es nicht teilen. Als Mensch der Kultur und der Philosophie steht man im Komplizenschaft wieder vor.
Ja, dann läuft sozusagen eher der Wahnsinnige zur Vernunft über und der Vernünftige läuft zum Wahnsinn über.
Genau, so ist es, ja.
Ja, wie kann diese Konzeption der, also es ist ja die Selbsterkenntnis als andere. Und wie kann man das hier beim Erkennen belassen, dass er sich nicht identifiziert, weil sonst hat er wieder keine Motivation. Also ja. Weil er kennt sich als anderer, sonst hätte er gewusst, dass er nicht bedroht ist. Also sprich, er war davon ausgegangen, dass er eben nicht russischer Offizier ist oder was auch immer, sondern er erkennt sich erst in diesem Moment als anderer, also ja, als Zugehöriger mit den anderen. Und, aber es ist ja jetzt wichtig, dass er sich damit nicht identifiziert, sonst ist sein philosophisches Streben auch wieder am Ende.
Ja klar, er identifiziert sich nicht, aber sozusagen, er ist ein Teil des Ganzen, ja, es wird ein Teil des Ganzen und damit unsterblich, ja, weil wir haben sozusagen eine Bewusstsein, sicherlich Dieter Henrich hat das so darauf reagiert, weil es diese Richtung, ja, heiligerianische Richtung ist im Wald und dann alles, ja, diese ganze Setting. Oh, der Wald ist plötzlich russischer Wald und nicht der deutsche Wald, wie er sein sollte. Also es gibt so viele Momente da. Aber die Lichtung ist das Individuum. Ja. Und die Russen, das ist das Sein. Ja. sozusagen, das ist die Wald, die beginnt sich zu bewegen im Grunde. Ja. Das ist uniform für die Wald. Das ist so, wie Shakespeare das beschreibt. Ja. Dass der Mensch stirbt, wenn die Wald beginnt. Auf ihn zu bewegen, die ganze Ende von Mannes, im Grunde ist es ein Mannes, Urszeit von Mannes. Das heißt, indem sozusagen die Wald plötzlich eine russische Uniform bekommt, sozusagen beginnt anzugehen, muss man überlaufen. Man muss sich mit dem Sein identifizieren, wobei sicherlich Dieter Henrich ist jemand, für den die Frage nach der Atom war, was ist also eine Dialektika? Es war ein Trigelium. Wie ist es möglich, mit Negation überhaupt umzugehen, wenn diese Negation, wenn diese Negativität eine Form der absoluten Vernichtung annimmt? Das heißt, wenn zum Beispiel die Russen hatten zu der Zeit, haben dafür vor, glaube ich, der Sprengstoff, das genügt, um die Erde 7 Mal zu zerstören und so weiter. Ja. Jetzt wahrscheinlich 3 oder 4 Mal, aber trotzdem. Das heißt, es geht darum, dass man mit einer Negativität zu tun hat, die eine Form angenommen hat, die nicht mehr in dialektischen Prozess integriert werden kann, scheinbar. Ja. Das heißt, wenn man sozusagen die Bombe, die Atombombe, der absolute Negativität denkt, dann fragt man sich, was ist die Dialektik? Ja, was ist die Dialektik? Also wie kann man sozusagen diese Negativität integrieren, zurückbinden in den dialektischen Prozess? Ja, das ist eigentlich eine jüdische Frage. Und gewissermaßen muss man zur Atombombe werden. Man muss sozusagen der Mensch als Sprengstoff oder was auch immer. Man muss sozusagen, man muss in seine Vernichtungsmöglichkeiten oder in seine Identifikation mit der Vernichtung so weit gehen, dass man sozusagen die Dialektik auf der negativen Seite rettet und nicht auf der positiven. Das ist etwas, was ihm wahrscheinlich vorgeschwebt hat. Und das ist ja generell, das ist nicht so in der Hause, ja, wenn man dieses Beispiel so genau analysiert, führt dieses Beispiel, wie jedes Beispiel, zu nichts. Nur, dieses Beispiel hat so eine negative oder eine positive, aber eine suggestive Kraft. Insofern hat dieses Beispiel tatsächlich diese Figur des Frontwechsels gut beschreibt. Und das ist tatsächlich so verrückt, dass der Kant ist in einem ziemlich unaufgeklärten Land. Ja. Nicht nur in Deutschland, sondern noch sogar im Osten Deutschlands. Wo eben durchaus höfische, ziemlich performativ geregelte Geschichten ablaufen. Ja. Wo das Leben extrem formalisiert ist. Alles gehört auf den Befehl des Königs, ja. Alles ist institutionalisiert, alles ist sozusagen Gesetz. Das ist, was Hegel zum Beispiel gefällt, ja, wenn es rational genug verzeiht. Aber Kant empfindet tatsächlich Aufklärung, das heißt die Möglichkeit, sich auf Prinzipien zu beziehen, die der Lebenserfahrung transzendent sind. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber mit der Kritik der theischen Vernunft unangreifbar bleiben. Also das Problem, ja. Dass man zum Beispiel alle diese Unterstellungen von göttlicher Allmacht und so weiter und so fort, das ist angreifbar. Ja, da kann man sagen, das sind himmlische. Aber schon Descartes und diese Endlichkeit- und Unendlichkeitsgeschichte kommt von Descartes, von seiner Reflexion über die Moral, dass die Moral hat eine unendliche Perspektive und das Leben eine endliche Perspektive und so weiter. Das kann man bei Descartes alles schon finden. Schon er meint, dass auf der Ebene des Vertrauens und der Moral und diese Ebene ist für die Konstituierung der Vernunft selbst fundamental, das ist schon bei Descartes der Gedanke zu finden, dass man, wenn man sozusagen eigene Vernunft nicht vertraut, auch nicht weiterkommt. Und eigene Vernunft zu vertrauen, ist keine in der Vernunft selbst begründete Akt. Ja, sondern dieses Vertrauen muss aus einer anderen Quelle kommen. Dann muss man so etwas voraussetzen, wie die Idee der Unendlichkeit. Wie kann man aber so etwas voraussetzen wie die Idee der Unendlichkeit, wenn alles, womit man zu tun hat, endlich ist? Dann sagt Descartes, Gott hat uns diese Idee der Unendlichkeit gegeben. Also die ist nicht des menschlichen Ursprungs. Das ist der kartesianische Ursprung. Kant aber sagt, diese Idee der Unendlichkeit ist für uns konstitutiv. Das heißt, die kommt nicht von außen. Sie kommt von uns selbst. Die ist nicht von Gott gegeben, sondern Gott ist Effekt dieser Idee. Das heißt, wenn ich diese Idee formulieren will, kann ich diese Idee nicht anders formulieren, als wenn ich das Wort Gott benutze in einer oder anderen Form von Umstellung und so weiter. Das heißt, Gott ist Artikulationsfigur, in der ich als endliches Wesen diese Fähigkeit zur Unendlichkeit, also diese unendliche Perspektive, überhaupt artikulieren kann. Sonst kann ich das nicht artikulieren. Eben aus dem Grund, aus dem Descartes sagt, dass die Idee der Unendlichkeit nicht aus dem Leben kommen kann. Also meine alle Erfahrungen, meine ganze Sprache ist ja auf Endlichkeit ausgerichtet. Also ich brauche so etwas, was eine Differenz ankündigt, und dann ist es Unsterblichkeit des selben Gott. Das sind Artikulationsmöglichkeiten. Die Idee der Unendlichkeit ist aber nicht etwas, was von außen kommt, sondern es ist eine regulative Idee. Regulative Idee, das heißt eine Anweisung oder eine Struktur, das Funktionieren meiner eigenen Vernunft bestimmt. Aber als Beschaffenheit der Vernunft, der Selbstreflexion fremd. Ja. Das heißt, die Vernunft kann seine eigene Beschaffenheit nicht restlos erkennen. Die Grenze der Vernunft ist ihre eigene Beschaffenheit. Die Vernunft muss irgendwie beschaffen werden, gebraucht zu werden. Und ihre eigene Beschaffenheit ist die Grenze. Das ist so, wie man sozusagen im Auto fährt, und zumindest wenn man fährt, kann man zum Beispiel das Auto nicht analysieren. Nehmen wir so ein Beispiel, das benutze ich beispielsweise unter Vorderfahrt. Oder ein anderes Beispiel noch. Wenn man im Auto sitzt und fährt, kann man das Auto nicht analysieren, weil man kann das Auto nicht auseinandersetzen. Man kann es auseinandernehmen, man kann das Auto reparieren und auseinandernehmen. Nur wenn ich aussteige und das Auto nicht mehr fährt, dann kann ich das tun. Dann kann ich die Beschaffenheit dieses Autos tatsächlich analysieren von einer Außenposition. Im Zustand des Nicht-Funktionierens dieses Autos. Nun ist es aber so, dass wir aus der Vernunft nicht aussteigen können. Wir können uns nicht in eine Situation bringen, sei es auch Wahnsinn, wo wir uns außerhalb der Vernunft bewegen, dass wir die Vernunft sozusagen stoppen und beginnen dann, die Vernunft auseinanderzunehmen und zu analysieren, wie die Vernunft geschaffen ist. Wenn die Vernunft aber ein Ort ist, in dem wir immer fahren und immer weiterfahren, dann können wir die Beschaffenheit der Vernunft selbst nicht erkennen, weil wir können keine Außenposition in Bezug auf die Vernunft nehmen. Ist es aber so, dann bleibt die innere Beschaffenheit der Vernunft selbst, also die innere logische Struktur, die ganze die Maschinerie der Vernunft, bis zu einem gewissen Grad verborgen. Wir haben sozusagen eine Achtung vor dem Auto. Ja, wenn wir dieses Auto fahren, haben wir die Achtung vor dem Auto. Und wir können diese Achtung sogar ausdrücken. Ja? Wir können sagen, Auto ist das, was ewig fährt. Und immer geradeaus und so. Aber wir können nicht sagen, warum dieses Auto fährt, wie funktioniert der Motor und so weiter, weil wir nicht aussteigen können. Sie können das sozusagen in Worten unserer Achtung vor der Vernunft schon ausdrücken. Wir können sozusagen sagen, wir sitzen inmitten von etwas, was sich bewegt. Ja, und so und so. Aber wir können nicht sagen, die Vernunft ist so und so effektiv gebaut. weil wir die Vernunft nicht zu Gegenstand der empirischen Erfahrung, wenn man schon korrekt das formuliert, machen kann. Ja? Das heißt, die Vernunft ist nicht Teil der Welt. Wir können alles erkennen, was Teil der Welt ist. Die Welt ist konstituiert und dann erkennbar. Aber die Vernunft ist konstitutiver Prinzip. Und als konstitutiver Mechanismus ist nicht erkennbar. Weil dieser konstitutive Mechanismus uns nicht als empirisch als möglicher Gegenstand der Erfahrung geboten wird. So haben wir in Bezug auf die Vernunft, können wir keine theoretische Einstellung gewinnen, ja, die ist nicht möglich. Wir können nicht untersuchen, restlos untersuchen, ja, wir können das nicht restlos untersuchen. Wir können aber trotzdem eine Sprache gewinnen und eine Sprache entwickeln, die indirekt wie auch immer, aber trotzdem überzeugend genug, uns in der Lage bringt, über diese Vernunft zu sprechen. Ja, und das ist in interessanter Weise die Sprache der Achtung. Ja. Das ist die Sprache der Moral. Das ist die Sprache einer Religion im Rahmen der reinen Vernunft. Ja. Eine Religion, die gereinigt wird von aller falschen Tradition. Also, dann bleibt das Einzige, was wir sagen können, ist, dass die Vernunft uns eine Perspektive öffnet, eben diese unendliche Perspektive, zu der wir zwar eine Beziehung haben, aber diese Perspektive können wir nicht besetzen. Ja, wir können sie nicht völlig erobern, sondern wir bleiben im Wesentlichen diese Perspektive fremd. Ja, es gibt immer einen Bruch zwischen unseren Möglichkeiten und dieser Perspektive. Es ist ein Bruch in uns selbst, ja, was uns von unserer eigenen Vernunft trennt. Ja, die Idee, die dann Wittgenstein noch weiter artikulisiert, indem er sagt, ja, wir können überhaupt nicht über die Vernunft sprechen und konstitutive Prinzip der Welt sprechen, sondern wir können in Bezug darauf nur schweigen. Das Schweigen ist der Modus, in dem wir uns beziehen, sprachlich beziehen können, insofern Schweigen ist eine Form der Sprache, sprachlich beziehen können auf die allgemeine Verfasstheit der Sprache selbst, und unsere Vernunft ist für ihn die Sprache selbst. Ja, und unsere Sprache selbst, also die allgemeine Beschaffung der Sprache, kann nicht in der Sprache selbst initiiert werden, sondern wir können nur achten, diese Sprache schweigend. Also, sondern der meiste Schritt. Aber wir haben bei der Philosophie von Descartes bis Wittgenstein und später Heidegger, ja, wir haben diese ununterbrochene Linie sozusagen, die anzeigt ständig diese Unkonzeptualisierbarkeit des eigenen Denkvermögens oder Sprechvermögens, ein gewisser Verbot oder eine gewisse Unzugänglichkeit, der Unanalysierbarkeit der Regel der Analyse selbst. Etwas, wovon man ständig seitens der Wissenschaft an auflegt, ja, und sagt, untersuchen wir die Sprache, dann wissen wir das. Ja, das ist so gesagt. Untersuchen wir das Gehirn, ja, dann wissen wir das. Untersuchen wir das, untersuchen wir jenes. Ja. Und Kant würde sagen, ja, das ist alles hilfreich. Das ist alles hilfreich. Und es bezieht alles sich nur auf endliche Erfahrungen und Objekte in der Welt. Ja. Nach wie vor ist die Frage offen, durch welchen Gebrauch der Vernunft wir das alles tun, ja, zum Beispiel Gehirn untersuchen, ja, nicht was, Sprache untersuchen. Wir tun das nach wie vor, ja, wir tun es weiter und weiter und weiter, untersuchen weiter und weiter und weiter. Aber was ist dieses Untersuchen? Wie untersuchen wir das Untersuchen? Was das verteilt nicht, das glaubt nicht. Weil dazu gibt es, fehlt eben ins Terrain Raum, wenn man will. Deswegen würde ich sagen, dass es tatsächlich sozusagen ein Sprechen oder ein Sprechakt unter der Bedingung der Abwesenheit oder Scheitern eines instanten Raumes, in dem dieses Sprechakt verankert wird. Ja, ich glaube, ich habe das alles erwähnt. Ja, regulative Idee, Achtung vor sich selbst, Sternenhimmel ist ja auch da. Also ich denke, Highlights aus der letzten Zeit. alle sind zur Sprache gekommen. Nichts mehr, was mir so einfällt. Ja gut, jetzt haben wir beide uns also erfüllt. Wie spät ist es eigentlich?
5:12.
5:12. Ja, die Frage ist, sollen wir eine Unterbrechung machen oder sollen wir einfach sehen, ob es noch generell Fragen oder Meinungen es gibt zum Text, ja, weil es das abschließende Geschichte. Haben die letzte Möglichkeit in diesem Semester-Text.
Also ich wollte noch was fragen.
Ja, ja, klar.
weil Kant ja schon zugibt, oder er sagt zumindest, ja, aber die moralische Handlung ist ja schon möglich. Also ist ja schon möglich, dass man aus Vernunft oder eben dem Gesetz gemäß und aus Sittlichkeit handelt. Aber gleichzeitig kann ich das ja nicht wissen, ob es tatsächlich der Fall ist.
Ich glaube, es ist umgekehrt der Fall. Ich würde es eher so sagen. Das Handeln kann man nicht, weil man eben eingebunden ist in ein ähnliches Handlungshorizont und nicht ein unendliches. Aber man weiß, dass man schlecht handelt. Ja, es gibt so eine Stimme der Vernunft, ja, die sagt, ja, so bitte. Kant es immer wieder beschreiben. Zum Beispiel, ich verrate jemanden und so. Ich weiß aber, dass es notwendig ist. Es ist gut für den Staat. Es ist gut für mich. Ich erfülle meine Pflicht vor meinem Souverän zum Beispiel und jemanden anzeigen und so weiter und so fort. Und so fragt man sich, warum habe ich das Gefühl, es ist schlecht. Aber das Gefühl habe ich. Ich habe meinen Freund verraten. Zwar okay. Es gibt tausende Gründe, das zu tun. Und wahrscheinlich soll man das auch tun. Aber ich denke, es ist schlecht. Ich spüre, es ist schlecht. Was heißt das? Ich spüre, es ist schlecht. Es ist in Bezug auf den Staat ist gut, wie gesagt, in Bezug auf mich ist es gut. In Bezug worauf? Könnte es schlecht sein? Was ist eine Dimension? Was ist eine Perspektive? Was ist eine Betrachtungsweise, von der aus gesehen diese Handlung schlecht ist? Und das ist die Perspektive der Unendlichkeit. Das ist die Perspektive der Unendlichkeit und unendliche Gerechtigkeit. Diese Perspektive übersteigt alles Endliche. Also wenn es keinen Staat mehr gibt, weil es einfach so immer weitergeht. Staat ist endlich, ja, irgendwann verschwindet der Staat. Und auch Pflicht in Bezug auf den Staat auch verschwindet. Irgendwann sterbe ich ja auch als empirisches Wesen. Also meine Pflicht, auf mich selbst bezogen, mich zu retten, mich zu bewahren und so weiter, das also irgendwann entfällt es aus. Also alle diese ähnlichen Überlegungen entfallen irgendwann. Dann bleibt eine Perspektive übrig, eine unendliche. Und in dieser Perspektive bleibt noch ein Kriterium, das ist die Übereinstimmung der Vernunft mit sich selbst. Ja, und so frage ich mich, ob es mich freuen würde, prinzipiell gesehen, wenn Freunde zu verraten zum allgemeinen Postulat der reinen Vernunft wäre, also der reinen praktischen Vernunft. Ich frage mich jetzt nicht, ist das opportun? Ist das okay? Es ist okay. Ist es notwendig? Es ist notwendig. Aber nehmen wir die unendliche Perspektive und nehmen wir das kategorische Imperativ. Das kategorische Imperativ ist nichts anderes als die Forderung, dass der Übereinstimmung der praktischen Vernunft mit sich selbst. Und dann frage ich mich, ist es generell richtig, abgesehen von allen ähnlichen Überlegungen, seine Freunde zu verraten? Und dann muss ich sagen, nein, es ist im Allgemeinen nicht richtig, weil das zu tun bedeutet sozusagen eine Spaltung in der Vernunft selbst und nicht Übereinstimmung in der Vernunft selbst. Was Übereinstimmung in der Vernunft selbst sieht der Verrat an sich selbst nicht vor. Und da der Freund ist ein Träger der absoluten Vernunft oder praktischen Vernunft und ich bin ein Träger der rein praktischen Vernunft, dann ist mein Verrat auch der Freund in unendlicher Perspektive der Verrat der Vernunft an sich selbst. Wenn alles Empirische, das heißt Endliche, wegfällt, bleibt nur die Feststellung, dass beide sind Träger der gleichen praktischen Vernunft und wenn ich ihn verrate, verrät die Vernunft sich selbst. Und wenn die Vernunft sich selbst verrät, dann ist er nicht in Überabstimmung von sich selbst und dann ist das ein Verstoß gegen das kategorische Imperativ. Und in dieser Perspektive entsteht ein Unbehagen in Bezug auf mein Akt, auch dann, wenn ich über diese Unbehagen hinaus diesen Akt trotzdem vollziehe.
Aber wenn ich jetzt die Freunde nicht verrate und dann sage ich ja, und zwar eben nur aus, also aus Pflicht und pflichtgemäß nicht verrate, dann habe ich ja in dem Moment habe ich ja sittlich gehandelt. Oder sagt man dann, ja, vielleicht, aber vielleicht auch nicht, vielleicht doch auch pathologisch verunreinigt. Oder also ob man diese Reinigung so ansetzt, dass man sagt, immer wieder trifft die Vernunft auf das Pathologische, aber dann und wann kann man sittlich handeln, aber es gibt immer so einen Kampf, aber wenn es zur sittlichen Handlung kommt, dann ist sie rein. Oder man sagt, es gibt so eine unendliche Reinigung und immer ist jedes sittliche Gesetz vielleicht auch pathologisch verunreinigt. Und es gibt sozusagen keine reine Handlung aus Pflicht und Pflicht gemäß, sondern es ist immer irgendwie vielleicht auch empirische Gründe und sowas im Spiel.
Ich komme auf das Argument jetzt zurück. Zunächst einmal ein Argument, das das da noch früher kommt, würde ich sagen, nämlich ein folgendes. Nehmen wir eine Situation, ich habe einen Freund und der ist ein Verschwörer gegen den Staat. Und ich bin als Bürger eines Staates, insofern ich denke, dass dieser Staat ein Rechtsstaat ist, zum Beispiel. Das heißt, ich identifiziere mit ihm aus Vernunftsgründen. Auch verpflichtet. Wenn ich diesen Freund anzeige, dann handle ich klug, aber unmoralisch. Wenn ich aber nicht anzeige, handle ich unklug, dabei charakteristischerweise auch unmoralisch. Weil ich den Staat verrate, jetzt zugunsten des Freundes, wobei der Staat sozusagen ist genauso etwas, was ich nicht verraten darf. Das heißt, es gibt ein moralisches Dilemma. Und dieses moralische Dilemma, jetzt schon jenseits des Verdachts auf pathologische Gründe, schon in sich selbst mich spaltet. Das heißt, wie auch immer ich handle, handle ich unmoralisch. Sei es, ich verrate meinen Freund, sei es zugunsten des Staates, sei es verraten des Staates zugunsten des Freundes. Jetzt, wenn ich so handle und so handle, es gibt also nur diese zwei Möglichkeiten, und tue das eine oder das andere, ist es logisch gesehen einmal frei. in beiden Fällen. Trotzdem, in beiden Fällen fühle ich mich schlecht und denke, dass ich in meinen Fällen...
Das ist doch ein unfaires Beispiel, weil man könnte auch einfach nichts machen. Also man könnte auch sagen, na gut, ich starte
auf den
Start und bringe mich einfach...
Das ist beide Verrat. Wenn ich mich umbringe, dann ist es freiwillig gegen mich selbst. Wenn ich untätig bleibe, dann unterlassen, ist mit Akt identisch. Also es ist ausweglos.
Man könnte aber erst sofort die Freundschaft kündigen.
Nein, das geht auch. Weil es ist dann pathologische Gründe. Also, was tut mit einem moralischen Dilemma? Also warum ist es so, dass die normale Logik, wir kennen das, Sophie's Choice, ja, und so weiter, wir kennen das, die Romane, die diesen Dilemma beschreiben. Warum ist es so, dass wenn wir eine klare Situation, eine Wahl zwischen zwei Möglichkeiten haben, es gibt keine dritte, ja, Sophie's Choice kennen Sie, ja, das ist die Insassen, also jüdische Insassen des KZs, der vorgeschlagen wird, sie soll eine von ihren Töchtern wählen oder beide sterben. Das und andere stimmt. Das heißt, wir haben eine Wahl. Es ist klar, dass die dritte Möglichkeit ist nicht gegeben. Wie wir diese Wahl entgehen können. Wir treffen eine Entscheidung. Und fühlen uns trotzdem schuldig. Das heißt, die Schuld trifft uns auf beiden Seiten einer Kontradiktion, eines Widerspruchs. Was in Bezug auf die Wahrheit zum Beispiel nicht der Fall ist. Wenn ich zum Beispiel mit zwei konstitutorischen Aussagen konfrontiert bin, zum Beispiel dieser Tisch ist weiß und dieser Tisch ist schwarz, dann kann ich ja wählen und sozusagen im Sinne der Wahrheit. Und ich habe einen Film. Und dann sagt Kant, ja im Grunde, seine Idee ist der folgende. Ich bin in dieser Lage deswegen, weil ich als Norm der praktischen Vernunft von Reich Gottes aussehe. Und im Reich Gottes gibt es diesen Widerspruch nicht. Das heißt, ich gehe aus einer unendlichen Konkordanz oder unendlichen Harmonie heraus aus. Ich setze sie als Norm voraus. Und dann, in Bezug auf diese Norm, das heißt in Bezug auf die Situation dieser absoluten entsprechenden Harmonie, erkenne ich jede meiner Handlung in diesem Fall als eine unmoralische. Ja, weil sie bezieht sich auf eine Situation, die in allen ihren Varianten unmoralisch ist und in der man nicht anders handeln kann als unmoralisch. Und ich weiß das, weil ich eine Idee habe, einer solchen Situation, des Reich Gottes, in dem so etwas nicht vorkommt, in dem es eine Möglichkeit gibt, tatsächlich moralisch zu handeln. Das heißt, ich kann die Nichtgegebenheit dieser Situation, das heißt eine Lage, in der ich immer moralisch schuldig bin, nur dann erkennen, wenn ich in meiner Vernunft eine Idee habe, wie es anders sein könnte. Ja, und diese Idee, wie es anders sein könnte, bezeichnet man als Reich Gottes. Dort gibt es solche Auswechslungen so lange nicht. Ja. Dann kann man so handeln, dass man tatsächlich mal reinschaut. Und dann kann ich ja wirklich unterscheiden zwischen meiner Lage, in der ich mich tatsächlich befinde, und Reich Gottes. Und was auch ich immer tue, schuldig bin. Und mal reinschauen muss. Und eine Situation, die rein vernünftig ist. Und diese rein vernünftige, das heißt die entsprechende Beschaffenheit der reinen Vernunft, eine unwirkliche, ja, also unwirkliche, aber nicht in dem Sinne, dass sie eine imaginäre ist, ja, sondern in dem Sinne, dass es eine logische Struktur ist, aus der heraus ist meine Schuldigkeit oder Nichtschuldigkeit Erkennung dort hat. Und auch die Lage, in die ich gerate. Jetzt, wenn man über die pathologische Geschichte jetzt zurückkommt, dann kann man sagen, dass der, in Bezug auf die Lebensphilosophie markiert der kantianische moralische Diskurs so eine Wende von klassischer Moral. Und die klassische Moral war immer ausgerichtet auch auf die Perspektive des guten Lebens. Die Perspektive des guten Lebens. Es gibt keine moralische Fragestellung vor Kant. Das ist nachweislich der Fall. Wo die Perspektive des guten Lebens nicht eine vorherrschende ist. In diesem Sinne ist der Kritik der praktischen Vernunft absolut revolutionär. Das sagt er immer wieder. Genauso wie in Bezug auf theoretische Vernunft ist revolutionär gewesen. Es ist absolut revolutionär. Es gab wirklich keine einzige Theorie, die nicht so wäre. Sei es antike, sei es indische, sei es christliche. Es war immer ein Ideal des guten Lebens. Nun, Kant sagt, das Ideal des guten Lebens ist ein pathologisches Ideal, weil das Leben ist, sagen wir so, nicht unendlich. Das Leben ist endlich. Und ist es so, dann verraten wir die unendliche Perspektive der praktischen Vernunft immer, wenn wir uns auf das gute Leben beziehen. Weil in einer oder anderen Form beziehen wir uns auf etwas, was wir nicht anders denken können, als doch letztendlich endlich. Das Leben sozusagen ist nichts anderes zu denken, als endliche empirische Erfahrung. Das bedeutet, dass wenn wir einen Standpunkt für die Ethik finden müssen, dann soll dieser Standpunkt außerhalb des Lebens sich befinden. Ja? Das heißt, auch in einer Perspektive, die das Leben transzendiert, aber nicht in dem Sinne, dass es sozusagen ein anderes Leben ist, ewiges Leben oder was auch immer, transzendiert nicht im Sinne der Transzendenten, aber transzendiert im Sinne des Transzendentalen. Das heißt, was sind die abstrakten Bedingungen dessen, dass ich im Leben so oder so anders agiere? Das ist die Frage, die aus dem Lebenszusammenhang hinausführt. Also genauso wie Kant sagt, auf der Ebene der theoretischen Vernunft, um die Welt konstituieren zu können, analysieren zu können, müssen wir zunächst einmal einen Diskurs entwickeln darüber, wie mein Auskennen der Welt und wie die Konstituierung der Welt überhaupt außerhalb der Welt selbst stattfindet. Ja, ich muss sozusagen eine kopernikanische Wende einführen und sozusagen die Welt aus einer anderen Perspektive sehen. Genauso ist die Moral. Ja. Kopernikanische Wende besteht darin, dass ich eine unendliche Perspektive als Ausgangspunkt nehme und von diesem Ausgangspunkt jedes Leben inklusive gutes Leben moralisch beurteile. Es gibt sozusagen keine Rettung. Auch für das gute Leben gibt es ja keine Rettung aus dieser Beurteilung. Es kann ein gutes Leben sein, aber schlecht im moralischen Sinn. Ist es so, dann kommt die Kritik, kann nur eine sein und die hat Nietzsche entwickelt in Genealogie Moral. Und was auch immer man am Kritischen hören kann, gründet sich in einer davon auf der Schrift. Es geht darum, dass Nietzsche sich fragt, und da zeigt es wirklich sein philosophisches Talent und eine unglaubliche Schärfe, die ihn tatsächlich auszeichnet, wo er gerade dort ansetzt, wo ich aufgehört habe. Er sagt, die Vernunft in mir ist nicht Teil meiner selbst. Ja, er hat das sehr klar begriffen. Es ist nicht Teil meiner selbst, sondern ist das andere in mir. Es ist etwas, was zwar ich in sich in mir trage, ist aber so ein fremder Raum, der nicht völlig in die Reflexion meiner selbst und meiner eigenen Selbsterkenntnis, Selbstbetrachtung und so weiter sozusagen aufgefangen werden kann. Nun ist es aber so, dann gibt es vielleicht etwas, was diese Exteriorität im Inneren, ja, das ist das berühmte, das Äußere im Inneren, ja, aber mit dann in erster Linie Derrida berührt, dann ist diese Exteriorität in mir selbst vielleicht externe Gründe. Und das ist das schlagende Argument. Ja, da kommt diese Figur der Interiorisierung des Fremden. Das heißt, ist es nicht so, dass etwas in mir oder eingedrungen ist, dass etwas in mich eingedrungen ist, dass es Effekt einer Trauma ist, einer externen Eindrucks auf mich, wenn es extern ist, das heißt, wenn es nicht ist, was ich bin, was in mir als Moral agiert, dann kann es sein, dass diese Moral selbst, das heißt der Raum selbst, ist Effekt einer externen Gewaltanwendung, einer Folter, ja, sagt Nietzsche, einer Folter. Das heißt, man kann, so wie jemand eine Grube in mir gegraben hat oder eine tiefe Wunde geschlagen hat, wo sich die Moral etabliert hat. Die Genealogie der Moral ist die Frage nach der externen Ursprung der Exterritorialität, sozusagen der Außenwirkung auf mich, die zu diesem Außen in mir führen könnte. Nun, ist das so gefragt, dann kommt man, wird das gefragt, dann kommt man zur Erklärung der Moral aus der Traumatisierung, ja, im weitesten Sinne des Wortes. Ja. Das heißt, ich bin traumatisiert worden, ich bin eingeschüchtert worden, und zwar richtig eingeschüchtert. Ja. Und diese Einschüchterung ist so tief in mir verwurzelt. Ich bin so erschrocken worden, irgendwann, dass ich jetzt diese Angst interiorisiert habe und habe eine Angst vor mir selbst als Folge dieser Erschrockung. Ja, ich habe sozusagen, diese Angst lebt jetzt in mir. Und das Einzige, was ich tun kann, ja, ist diese Angst zu überwinden. Ja, das macht der Übermensch einfach. Der Übermensch ist derjenige, der diese externe, diese Wunde auslöscht. Das Außen im Inneren, diese fremde Teil, der in mir sozusagen eingeschlagen wird, eliminiert und dann sozusagen wieder in die Attacke durch die Außenwirklichkeit übergeht, ja, von der Verteidigung zu der Attacke. Das heißt, sozusagen die Macht der Vernunft ist die Macht des Anderen in mir. Das ist das, was die Anderen mir angetan haben. Das ist die Vernunft. Das ist die Summe dessen Erniedrigungen und Beleidigungen und Terror, was ich erfahren habe, das alles hat sich summiert. Und daraus entsteht die Moral, das Äußere im Inneren. Ich glaube, dass wenn Kant so etwas gelesen hätte, hätte er gesagt, gut, das ist eine Art Erkenntnis hier. Sie haben, Herr Nietzsche, eine Erkenntnis ihre selbst geleistet. Ja, sie haben sozusagen erklärt, wie es funktioniert hat und wie es dazu gekommen ist, wie dieses Äußere entstanden ist und so weiter. Haben das alles geleistet. Sieht auch plausibel aus, ist eine geniale Idee. Aber mit welchen Mitteln? Aufgrund welcher Vereinbarungen? Warum sollen wir ihnen überhaupt glauben, dass es gut klingt, dass es überzeugend wirkt. Aber was ist sozusagen, aber warum stimmen wir etwas zu, was überzeugend auf uns wirkt. Allein aus Pflicht. Ja, weil die Überzeugung ist nicht Überzeugung von sich allein. Übrigens, das habe ich wahrscheinlich übersehen. Ja. Er sagt, wäre, und das bei Nietzsche ist es so, wäre es so, dass die Überzeugung durch ihre Überzeugungskraft tatsächlich überzeugt, wäre der Mensch ein Automat oder eine Maschine, kein Mensch. Der wäre mit Vernunft nicht ausgestattet. Weil die Vernunft ist gerade das, was eine Kluft lässt zwischen Überzeugung, überzeugender Kraft des überzeugenden Arguments und Überzeugung selbst. Zum Beispiel Hume glaubt nicht daran, ich weiß nicht, ob Sie das in Erinnerung haben, aber seine Abhandlung beginnt damit, dass er sagt, man kann nicht irren, wann, denn wenn etwas überzeugend wird, dann überzeugt das auch, und wenn es nicht überzeugend wird, das überzeugt eben nicht. Ja. Das Irren ist unmöglich, strukturell unmöglich. Also deswegen ist man überzeugt, dann ist es überzeugend. Oder ist man nicht überzeugt, dann ist es nicht überzeugend. Das heißt, er geht, genauso wie viele andere Sensualisten, das kann man schon bei Bird, Locke nachlesen, von einer quasi maschinellen Kraft des Arguments. Also wenn die Wahrheit in ein richtiges Argument gebracht wird, wir können dem nicht entziehen. Ja, wir sind überzeugt. Wir können so tun, als ob das nicht der Fall war, aber wir sind überzeugt. Das ist etwas, was Kant in Frage stellt. Er meint, so eine maschinelle Überzeugung ist nicht da. Man fühlt sich eher verpflichtet, dem überzeugenden Argumenten seinen Platz anzuräumen und zu sagen, ja, ich bin überzeugt, weil es gut ist, von überzeugenden Argumenten überzeugt zu sein. Was es entspricht, sozusagen. Aber nicht, weil diese überzeugenden Argumente quasi maschinell wirken. Und so würde es auch genau sagen in Bezug auf Nietzsche. Was bei Freud sehr klar zum Ausdruck kommt, da ist der Mensch aufgebaut wie eine Maschine, wie eine Dampfmaschine. Es gibt so viel sexuelle Druck, ja. Ist der Druck ein bisschen erhöht, explodiert die Maschine, macht der Mann ein bisschen Kunst und lässt den Druck ein bisschen aus, dann sublimiert man, die Maschine läuft ja weiter. Also das ist alles maschinell. Und diese maschinellen Modelle, die übersehen diese Akt der Zustimmung. Und zwar, sie übersehen diese Akt der Zustimmung auf der anderen Seite fordern sie diese Zustimmung. Das wäre auch meine Einwand gegen den Minder. Letztendlich irgendwann sagt Derrida, das hat schon Wittgenstein gemacht, sagt Derrida, aha, jetzt sehen Sie. Ja, jetzt haben Sie es begriffen. Ja. Er beschreibt immer so Masturbation und dann Text und da und da. Und dann irgendwann sagt er, ja, jetzt ist es irgendwie klar geworden. Also gehen wir weiter. Es ist irgendwie klar geworden, dass es keine Wahrheit gibt oder so. Oder dass es keinen Text gibt oder keine Grenze gibt. Es ist schon irgendwie deutlich, also gehen wir weiter. Und dieser, es ist deutlich geworden, jetzt gehen wir weiter, ist damit das springende Punkt. Warum und auch aus welchem Grund stimme ich überhaupt zu? Warum nimmt jemand an, oder warum denke ich, das ist der Punkt jetzt gekommen, zu sagen, ah, jetzt habe ich es begriffen, jetzt gehen wir weiter. Und Wittgenstein merkt zu Recht, dass es dafür überhaupt keine Gründe gibt. Es gibt nicht einmal Gründe für sich selbst zu denken, dass ich tatsächlich verstanden und zugestimmt habe. Weil ich weiß nicht, was es bedeutet. Und letztendlich weiß ich nicht, wem ich und aus welchen Gründen und so weiter zugestimmt habe. Überhaupt dieser Akt ja sozusagen ist überhaupt unklar. Ja, was das alles bedeutet. Und wie wird dieser Akt überhaupt vollzogen? Letztendlich kann man das nur ethisch begründen. Man kann das tut ja auch nicht. Man kann es ja eigentlich begründen. aus einer unendlichen Perspektive einer von mich gesuchten Übereinstimmung, aus dieser Reihe Gottes, in dem alle bereit sind, was Habermas beschreibt, also unsere Realität, wo alles bereit, unendlich zu reden, zuzuhören, zuzustimmen, niemand stört sie, haben diese unendliche Perspektive. In dieser unendlichen Perspektive ist das Einzige, worauf ich hinweisen kann, wenn ich so etwas wie eine Operation der Zustimmung, der Operation des Verstehens in der endlichen Wirklichkeit vollziehe. In der endlichen Wirklichkeit ist es nicht begründet. Ich kann nicht beweisen, dass ich verstanden habe und zugestimmt habe. Eine andere kann sagen. Es ist übrigens, ja, das habe ich auch gemerkt, dass der wittgensteinische Erfahrung hatte ich, als ich so eine Jacke kaufen wollte. Und das war so eine Jacke, ich weiß nicht, das war so eine L. Und das war so eine schwarze Jacke und so. Und ich habe gesagt, ich möchte so genauso eine Jacke, aber XL. Haben Sie? Ja, ja, ich habe solche Jacke, absolut solche Jacke, aber XL. Und ich habe eine rote Jacke, die so lange, das war so lange, so lange. So, sehen Sie, das ist die gleiche Jacke, das ist absolut die gleiche Jacke. Also die Frage, was man als gleich und ungleich, was man als Verständnis und Unverständnis, was man Zustimmung und Unzustimmung überhaupt erlebt und wie man das einschätzt, das ist der Rätselfaust in der Welt. Aber das ist genau der Punkt, wo der Anamnese ansetzt. Wenn jemand sagt, es ist schlecht, ja, haben Sie bemerkt, der spricht gerade darüber am Ende und sagt, es ist interessant, dass wenn man ein allgemeines Gespräch führt, ja, über unanalysiert theoretische Themen, alle schlafen ein und niemand will zuführen. Wenn man aber in einer Gesellschaft sitzt, wo auch die Händler und Frauenzimmer dabei sind und beginnt darüber nachzudenken, aus welchen Gründen, ob moralisch oder nicht, andere handeln, dann sind alle interessiert, und so sehr subtile Unterscheidungen schwierig. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, weil alle partizipieren, denkt er am Reich Gottes. Auch bei dem Gebildete und Ungebildete partizipieren nicht beide, also nicht beide Schichten an theoretischen Diskussionen. Für Gebildete ist es interessant, für Ungebildete ist es nicht. Aber die endliche Perspektive, unendliche Perspektive von Reich Gottes haben alle. Sie haben alle diese Möglichkeit der Zustimmung, Nichtzustimmung, der Übereinstimmung, Nichtübereinstimmung, der Unterscheidung, Nichtunterscheidung. Weil sie alle diese unendliche Perspektive einer gewissen Zugehörigkeit zum Reich Gottes in sich haben. Ja? Also zur Möglichkeit einer Beurteilung, ist es schlecht oder ist es gut. Und genießen das auch. Ja. Das sagt, die Leute machen das nicht nur. Also sie machen das ganz gerne und genießen diese Situation, mit der anderen zu sprechen. Sehr subtil, ob sie gut sind, ob sie böse sind, aus welchen Gründen sie haben. So. Also eben dieser Quatsch und Tratsch, ja, das ist sozusagen Abglanz des Reich Gottes in unserer Welt. Ja. Das ist die Bereitschaft, zusammen über andere herzuziehen. Das ist eben das, was das in der Sache und eine Lust dabei zu empfinden. Das ist eine so feine Meinung. Na gut, ich habe das Gefühl, es liegen keine Leute von mir vor. Dann wird er kaum abgeschlossen. Also als abgeschlossen erklärt wurde. Aber das heißt nicht. Und ich möchte an dieser Stelle diese Diskussion ein bisschen weitermachen.